Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der Sie Margarete Wohlan herzlich begrüßt. In genau 5 Wochen wird in den USA gewählt. Wir schauen deshalb bis dahin immer wieder und aus unterschiedlichen Perspektiven dorthin. Heute geht's nach Texas. Der zweitgrößte Bundesstaat der USA gilt als konservativ. Seit Jahrzehnten regieren hier Republikaner und stellten mit George Bush und seinem Sohn George W. Bush 2 von mehreren Präsidenten. 2016 gewann Trump hier mit fast 9% mehr Wählerstimmen gegen Hillary Clinton. Doch Texas verändert sich auch rapide. In den Ballungsgebieten leben besonders viele Studenten und junge Familien. Und gut ein Drittel der Wahlberechtigten in Texas haben lateinamerikanische Wurzeln. Sie geben eher Demokraten ihre Stimme, wenn sie überhaupt wählen gehen. Deshalb ist eine der Fragen, denen Nicole Markwald nachgeht: Kann Trump 2020 seinen Erfolg in Texas wiederholen?
Ein Donnerstagabend in der texanischen Kleinstadt New Braunfels. Hunderte Fahrzeuge, zumeist große Pickup-Trucks, stehen auf dem Parkplatz eines Baumarktes. An den Wagen sind Flaggen angebracht, gern auch mehrere. US-Flaggen, leuchtend rot-weiße Trump-Pence-Flaggen, die umstrittene Konföderierten-Flagge. Über dem Parkplatz hängt Jahrmarktstimmung. Viele junge Familien sind hier, man grüßt sich lächelnd, klopft einander auf den Rücken. Unter den hunderten Teilnehmern trägt lediglich ein Mann eine Maske. Corona ist hier kein Thema. Die meisten der hauptsächlich weißen Besucher sind mit Trump-Shirts oder rotem Baseball-Cap ausgestattet, die mit Make America Great Again bestickt sind, Trumps Wahlslogan von 2016. Aber auch Jeans, blau-rot-weiße Oberteile und Cowboy-Boots sind oft zu sehen. Es ist schließlich Texas. Um 18.30 Uhr steht Steve Chay auf der Ladefläche eines Pickups, Mikrofon in der Hand. Er hat diesen sogenannten Trump-Train vor einigen Wochen ins Leben gerufen. Ein Autokorso für den Präsidenten.
Wir lehnen es ab, in Angst zu leben. Vor dieser Black Lives Matter-Bewegung, diesen kleinen George Soros-Wachsoldaten, diese Antifa, das sind kleine Punks. Wir werden gewinnen. Wir werden Donald J. Trump weitere 4 Jahre regieren sehen, damit insgesamt 8 Jahre.
Die Menge klatscht. Dann folgt ein Gebet.
Wir wissen, dass du uns einen Mann namens Donald J. Trump geschickt hast, damit er unser Präsident wird. Dafür danken wir dir. Er kämpft jeden Tag gegen das Böse und ich glaube daran, dass deine Hand auf ihm liegt.
Zudem bittet er um Schutz vor den Menschen, die, wie er sagt, uns hassen, wenn wir an diesem Abend durch die Stadt fahren. Die kleine Versammlung der über 400 Menschen endet mit dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne. Ein Auto nach dem anderen reiht sich ein in den Autokorso, der sich nun quer durch New Braunfels schlängelt. Dieser Trump-Train knattert, hupt und wummert durch die Gemeinde. Gut 90.000 Menschen leben in New Braunfels, nordöstlich von San Antonio. Bei der Präsidentschaftswahl 2016 entschieden sich die Wähler im hiesigen Wahlbezirk sehr deutlich für Donald Trump. Das war nicht überall in Texas der Fall. Bewohner der Großstädte wie Dallas, Fort Worth, Houston oder Austin und Menschen in den Bezirken entlang der Grenze zu Mexiko stimmten mehrheitlich für seine Herausforderin Hillary Clinton. Am Ende gingen 52,2% aller Stimmen an Trump, 43,2% an Clinton. Auch Christy Cole stimmte für Trump und sie wird es im November wieder tun. Cole ist Mutter von 4 Söhnen, nur noch ihr Jüngster lebt zu Hause. Er wird sein letztes Highschool-Jahr von zu Hause aus absolvieren, Corona-bedingt. Christy Cole und ihr Mann haben vor einem Jahr eine Firma im Ölförderbereich übernommen, einem der wichtigsten Wirtschaftszweige von Texas.
As long as those pump jacks are moving, water is coming out of the ground along with the oil.
Wenn Öl gepumpt wird, wird gleichzeitig Wasser aus dem Boden geholt. Unsere Trucks holen dieses Wasser und entsorgen es entsprechend den Vorschriften. Wir besitzen die Trucks und die Entsorgestation.
Wegen der Pandemie sank die Nachfrage nach Öl. Im April stürzte der Ölpreis sogar erstmals in der Geschichte ins Negative. Auch die Ölproduzenten, denen das Ehepaar Cole zuarbeitet, setzten kurzfristig die Produktion aus. Nach 2 Monaten mit Verlusten läuft das Geschäft wieder rund. Die Firma wächst, erzählt die blonde Frau. Inzwischen hat sie 55 Angestellte.
So we've been doing well, we've been growing. We've only, you know, took a loss 2 months.
Ihre größte Sorge derzeit?
I'm just hoping that everything with the election goes smoothly.
Ich hoffe jetzt nur, dass die Wahl ruhig über die Bühne geht und keine Panik entsteht.
Everyone panics.
Die 45-Jährige hofft, dass Donald Trump wiedergewählt wird.
I'm in a bubble here. I mean, it is everywhere I'm at.
Ich bin in einer Blase. Ich höre überall nur Trump, 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 Trump. Und ich hoffe, dass die Wahl das reflektiert.
So I'm hoping that that's the way it turns out.
Ihre Blase, das ist Facebook, YouTube und Fox News. Rund um die Uhr. Christy erzählt weiter.
I'm not going to say I can't have conversations with people that disagree. I have.
Es ist nicht so, dass ich nicht mit Leuten rede, die anderer Meinung sind. Tue ich auch. Aber ich frage mich wirklich, was in denen vorgeht. Sie tun mir leid, weil sie einen Kandidaten vorgesetzt bekommen haben, der ganz klar krank ist. Ist doch schrecklich, wenn das deine einzige Wahl ist.
Joe Biden, der Kandidat der Demokratischen Partei, sei zu alt und zu schwach für das Amt. Das ist die Botschaft von Donald Trump, übernommen und multipliziert von seinem Haus- und Hofsender Fox News. Bereits vor einem Jahr veröffentlichte sein Wahlkampfteam dieses Video.
That is a natural fact.
I think Biden looked unsteady at many points.
Play the radio. Make sure the television, make sure you have the record player on at night. The phone.
He's not the most polished speaker anymore.
The president thing, my friend Vermont thinks that.
Eine Kollektion von Versprechern, vermeintlichen Aussetzern und der Sorge von Demokraten und politischen Beobachtern, ob Biden mit 77 schlichtweg nicht mehr das nötige Durchhaltevermögen für diese politische Tour de Force habe. Christy Cole ist davon überzeugt, dass Joe Biden ein kranker, mental instabiler alter Herr ist. Trump dagegen geht es in ihren Augen schlicht darum, das Beste für die USA zu erreichen.
I feel genuinely that he just has the best interest, America's best interest in mind.
Seine persönlichen Eskapaden? Vergessen. Seine verbalen Ausrutscher? Vergeben. Sie ist froh, dass er den Bau der Mauer zu Mexiko vorantreibt und die Zahl der illegalen Grenzüberschreitungen drastisch gesunken ist.
I was just excited about the economy.
Und Christy Cole freut sich über das politische Bekenntnis zur Öl- und Gasindustrie unter Trump und die gute wirtschaftliche Entwicklung bis hin zu den niedrigen Arbeitslosenzahlen.
Really across the board, unemployment numbers went down. I mean, that was a good thing, you know.
Doch dann kam Corona. Christy Cole hofft, dass Trump trotzdem erneut gewinnt.
I do feel like he can still, you know, persevere through all this.
Kann Trump erneut in Texas Erfolg haben? Texas ist nach Alaska der flächenmäßig zweitgrößte Bundesstaat. 29 Millionen Menschen leben hier. Nur Kalifornien hat noch mehr Einwohner. Wer hier gewinnt, holt 38 Wahlmännerstimmen. Und bislang war Texas auch verlässlich in der Hand der Republikaner. Zum letzten Mal gingen 1976 die Wahlmännerstimmen an einen Demokraten, an Jimmy Carter. Seither gilt Texas als Red State, hat seit Anfang der 90er Jahre einen Republikaner im Amt des Gouverneurs. Beide Kammern des texanischen Kongresses sind seit fast 20 Jahren in republikanischer Hand. Trotzdem wird in diesem Jahr darüber spekuliert, ob die Wähler im sogenannten Lone Star State mehrheitlich demokratisch abstimmen könnten. Joe Biden möglicherweise diese große Zahl von Wahlmännerstimmen zugeschlagen bekommt. Ein Grund liegt in der Bevölkerungsentwicklung des Bundesstaates. Texas wächst. Jedes Jahr verzeichnet der Bundesstaat mehr Geburten als Todesfälle. Dazu kommt ein steter Strom von Zuzüglern, hauptsächlich aus Kalifornien, New York State, Illinois und Florida. Die Gründe?
Grundstückspreise sind niedrig, die Wirtschaft brummt, es gibt viele Arbeitsplätze.
Das ist Lloyd Potter. Er ist der offizielle Demograf von Texas. Dazu wurde er vor 10 Jahren vom damaligen Gouverneur Rick Perry ernannt. Texaner müssen auch keine Einkommenssteuer zahlen. Noch so ein Grund, weshalb sich für manche ein Umzug nach Texas lohnt. All das sorgt dafür, dass es relativ junge, gut ausgebildete Menschen hierher verschlägt, erklärt Potter.
I think over 70-something% of our population is living in urbanized areas.
Über 70% unserer Bevölkerung lebt in städtischen Gebieten. Das verteilt sich auf Dallas-Fort Worth, San Antonio, Austin und Houston. Und dann gibt es noch andere, kleinere Städte. Aber nur ein kleiner Teil der Bevölkerung lebt auf dem Land.
Was die Demokraten hoffen lässt, eine Mehrheit der Wählerstimmen zu holen, ist die Zusammensetzung der Bevölkerung. Demograf Potter?
Gut 40% aller Bewohner haben lateinamerikanische Wurzeln. 42% sind weiß. Wir schätzen, dass es in 1 bis 2 Jahren in Texas mehr Hispanics geben wird als Weiße.
2022, there will be more Hispanics than there are non-Hispanic whites in the state.
Des Weiteren sind rund 12% aller Texaner schwarz, 5% asiatischer Abstammung. Texas ist divers, ein sogenannter Minority-Majority-State. Bedeutet, die Summe der Minderheitengruppen ist größer als die Anzahl der weißen Bewohner. Das ist auch in Kalifornien der Fall, New Mexico, Hawaii oder Washington D.C. Tendenziell stimmen Minderheiten eher für die Demokratische Partei. Jim Hansen leitet das Texas Politics Project an der University of Texas in Austin.
Und deshalb gibt es von den Demokraten in jedem Wahljahr die gezielte Mobilisierung von Wählern lateinamerikanischen Ursprungs. Sie setzen alles daran, die jungen Hispanics in die Wahlkabine zu bekommen. Die wählen überwiegend demokratisch.
These are predominantly Democratic voters and becoming more so as time goes on.
Christina Zinsun Ramirez kann das nicht ganz bestätigen.
Kandidaten beider Parteien haben es in der Vergangenheit versäumt, in die Latino-Wählerschaft zu investieren. 2016 sagten 62% aller Latino-Wahlberechtigten, dass kein Kandidat oder Wahlhelfer sie angesprochen habe, ihre Stimme abzugeben.
Die 38-Jährige gründete daraufhin Jolt Action, eine Organisation, die gezielt auf die Latino-Wählerschaft zugeht. In Zeiten der Pandemie schwieriger als ursprünglich gedacht, erzählt sie.
Wir lernen gerade alle, wie man am besten in einer Pandemie Wahlkampf macht. Viele Mittel sind verlegt worden, um Wähler via SMS oder digital zu erreichen. Wir von Jolt werden trotzdem noch an 80.000 Türen klopfen, um sicherzugehen, dass wir mit denen sprechen, die sonst ignoriert werden.
Krankenversicherung, Mindestlohn, Einwanderung – das sind die wichtigsten Themen dieser Wählerschaft. Neben schwarzen Amerikanern kämpfen Latinos mit am stärksten mit den Folgen der Pandemie und der davon ausgelösten Wirtschaftskrise. Die Wahlbeteiligung ist in Texas notorisch niedrig. Das habe 2 Ursachen, erklärt Jim Hansen vom Texas Politics Project.
It's a function of our demographics and that we do have, you know, a huge share of the population here.
Das hat mit der Zusammensetzung der Bevölkerung zu tun. 40% sind Latinos und die Wahlbeteiligung unter denen, die wählen dürfen, ist niedrig. Der zweite Grund, das Wahlsystem in Texas macht das Wählen schwer, egal an welcher Stelle des Prozesses.
Easy to vote, no matter which stage of the process you look at.
Für die regierenden Republikaner gäbe es deshalb keinen Ansporn, den Zugang zur Wahl zu erleichtern, so Hansen weiter. So ist beispielsweise die Möglichkeit zur Briefwahl in Texas stark eingeschränkt. Nur registrierte Wähler ab 65 können Briefwahlunterlagen anfordern. Dazu Menschen mit Behinderung und Gefängnisinsassen, denen das Wahlrecht nicht entzogen wurde. Die Demokratische Partei, Bürgerrechtsorganisationen und auch einzelne Wähler sind vor texanische Gerichte gezogen, um die Briefwahl in diesem Pandemiejahr für einen größeren Kreis zu öffnen. Bislang ohne Erfolg. Die Wahl ist zudem an einem Dienstag, einem Arbeitstag. Hansen sagt, es wird Wählern in Texas außerdem nicht möglichst einfach gemacht, sich als Wähler zu registrieren. Erst im August urteilte ein Gericht in San Antonio gegen Texas. Ein Wähler hatte geklagt, weil er anders als rechtlich vorgesehen bei der Erneuerung seines Führerscheins online sich nicht auch erneut als Wähler registrieren konnte. Damit verstoße Texas gegen den National Voter Registration Act von 1993, urteilte das Gericht. Politikwissenschaftler Jim Hansen.
Das ist eine dieser Seltsamkeiten der USA. Wir geben uns als Blaupause für den demokratischen Prozess. Aber Parteipolitik hat zu etlichen bedeutenden institutionellen Hindernissen beim Wählen geführt, die im globalen Sinn schwer zu rechtfertigen sind.
2018 hatte sich bei der Senatswahl der Republikaner Ted Cruz nur ganz knapp mit 3 Prozentpunkten gegen seinen demokratischen Herausforderer Beto O'Rourke durchsetzen können. Noch so ein Grund, weshalb Demokraten in Texas selbstbewusster geworden sind.
Dadurch wird wahrscheinlich aus dem roten Texas kein blauer Bundesstaat, dafür vielleicht aber doch ein lilaner. Jedenfalls scheint Texas weder eine sichere Bank für die Republikaner noch für die Demokraten diesmal zu sein. Ein Aspekt, der im Wahlkampf eine wichtige Rolle spielt, ist die Briefwahl. In jedem Bundesstaat gibt es eigene Bestimmungen für sie. In Texas, wie Nicole Marquardt im Beitrag erwähnte, dürfen nur registrierte Wähler und Wählerinnen ab 65 per Brief wählen, Menschen mit Behinderung und Gefängnisinsassen, denen das Wahlrecht nicht entzogen wurde. Klagen vor texanischen Gerichten, um das auszuweiten, wegen der Corona-Pandemie, hatten bisher keinen Erfolg. Diesem Aspekt der Briefwahl möchte ich im Gespräch mit unserer Korrespondentin in Washington, Doris Simon, nachgehen. Hallo nach Washington, Frau Simon.
Ja, guten Tag.
Die Briefwahl scheint ein Politikum zu sein, Frau Simon, und beherrscht seit Wochen die Medien und die Öffentlichkeit. Donald Trump behauptet, durch sie werde das Wahlergebnis manipuliert. Die Demokraten weisen das als Propaganda zurück. Und in der Tat liefert Trump keine Belege für seine Behauptung. Zunächst, es gibt ja Bundesstaaten, in denen die Briefwahl problemlos und ohne irgendwelche Bedingungen durchgeführt wird, gleichgültig, wie viele Wähler sie tatsächlich nutzen und wie viele persönlich ihre Stimme abgeben. Gab es in diesen Bundesstaaten in der Vergangenheit irgendwelche Unregelmäßigkeiten oder Probleme, auf die sich jetzt Trump berufen könnte?
Nein, überhaupt nicht, Frau Wohlan. Es sind darunter ja auch republikanisch regierte Bundesstaaten, wie zum Beispiel Utah oder Florida, ne, wo der Präsident selber per Briefwahl abstimmt. Und auch von da wurde immer wieder darauf hingewiesen, nein, wir haben überhaupt keine Probleme mit der Briefwahl. Denn in diesen Staaten ist es neben vielen praktischen Aspekten auch wichtig für die Republikaner, dass es dort Briefwahl gibt. Denn alte Leute stimmen traditionell eben oft per Briefwahl ab und die möchten auch jetzt, die Republikaner in diesen Corona-Zeiten, nicht auf die Briefwahlstimmen der alten Menschen verzichten.
Nun ist die Rede davon, wegen der Corona-Pandemie die Briefwahl auszuweiten. Dagegen sperren sich manche Bundesstaaten. Gibt es dafür außer politisch motivierten Gründen auch andere, zum Beispiel juristische? Wir haben gehört, Texas, die Gerichte dort haben die Klagen wegen Covid-19, das Auszuweiten des Briefwahlrechts, zurückgewiesen. Was könnten denn da noch Argumente außer diesen politisch motivierten sein?
Also insgesamt haben eigentlich alle Bundesstaaten versucht, nicht persönliches Abstimmen, sagen wir es mal so, leichter zu machen. Durch ein vermehrtes Aufstellen von Boxen, von Kästen, wo man eben seine Stimme jetzt schon zum Teil, je nach Bundesstaat, einwerfen kann, die Möglichkeit schon sehr früh per Briefwahl abzustimmen. Nun ist es so, dass nicht alles vor Gerichten gelandet ist, was es da an Veränderungen in den letzten Wochen gegeben hat durch die einzelnen Bundesstaaten. Aber manche Dinge schon. Es gibt ganz klar Staaten, nehmen wir zum Beispiel Pennsylvania, wo die Republikaner konkret versuchen zu verhindern, dass mehr Abstimmen per Briefwahl möglich wird. Dahinter steht das Kalkül, dass demokratische Wähler, das belegen auch alle Zahlen und Umfragen, viel häufiger per Briefwahl abstimmen als republikanische. Und deswegen man eben sagt, wenn wir die Briefwahl, die wir bis jetzt nicht bei uns in diesem Maße weit hatten, einschränken, dann können weniger Demokraten wählen. Das heißt, das wird uns, den Republikanern, nutzen. Mit diesem Hintergedanken sind ungefähr 20 Verfahren in einzelnen Bundesstaaten anhängig.
Es steht dabei ja auch immer in der Kritik die Post. Sie sei zu veraltet, zu langsam, ihre Infrastruktur sei auf eine landesweite Briefwahl nicht vorbereitet. Hinzu kommt, dass der neue, von Donald Trump ernannte Postchef Louis DeJoy seiner Behörde einen Sparkurs verordnet hat. Er hat zum Beispiel angefangen, die Briefkästen und Sortiermaschinen abzubauen und hat sie nur nach heftigen Protesten vorerst das Ganze gestoppt. Inwiefern könnte die Post selbst zum Problem bei der Briefwahl werden?
Die Post wäre sicher ein großes Problem bei der Briefwahl geworden, wäre man nicht auf die von Ihnen angesprochenen Dinge recht frühzeitig schon im Juni aufmerksam geworden. Aber andere Dinge sind viel gravierender. Die Post ist seit vielen Jahren unterfinanziert. Die muss die Pensionslasten ihrer Angestellten vorfinanzieren, wie es kaum ein anderes Unternehmen öffentlich tun muss. Und jetzt kommt der neue Postmaster General, ein enger Vertrauter von Donald Trump, ein Finanzier seines Wahlkampfes, und macht weitere Sparmaßnahmen, die eingreifen, wie zum Beispiel, es dürfen keine Überstunden mehr gemacht werden. Das ist natürlich in Corona-Zeiten besonders schlimm. Dann bleibt die Post einfach liegen. Nun zu Ihrer Frage, wird die Post mit dazu führen, dass Briefwahlstimmen nicht pünktlich ankommen? Es ist inzwischen so viel darüber berichtet worden, so viel davon aufmerksam gemacht worden, dass man bitte nicht erst am 3. November seine Briefwahlstimme in die Post gibt, weil die nämlich dann wirklich viele Tage später erst ankommt, sodass zumindest die Dinge besser sind, als wenn nicht schon im Juni, Juli die große Aufregung um die Post stattgefunden hätte.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir gucken mal. Lassen Sie uns zum Schluss kurz auf heute Nacht schauen. Da wird der erste von drei TV-Duellen zwischen Donald Trump und Joe Biden ausgestrahlt. Frau Simon, was werden die Themen sein und wer schaut sich das denn überhaupt an? Wird da noch irgendeine eine oder andere Wähler oder die eine oder andere Wählerin davon noch irgendwie auf die eine oder andere Seite gezogen?
Also es schauen sich dann doch recht viele Menschen noch an, weil zum Beispiel heute die Debatte von einem Moderator auch von Fox News, von Chris Wallace moderiert wird. Das heißt also, es sind nicht nur die Zuschauer der großen Networks ABC, CBS, NBC, sondern wie gesagt auch Fox News, das ist ja der Hauskanal von Donald Trump. Zu Ihrer Frage, wird sich da noch irgendeiner beeindrucken lassen? Es gibt ja doch eine Menge Wähler, die vor 4 Jahren zum Beispiel noch für Trump gestimmt haben und die sich jetzt fragen, ist das das Richtige? Auf der einen Seite haben die vielleicht die Bilder von brennenden Häusern und Unternehmen vor Augen. Auf der anderen Seite fühlen sie sich nicht recht wohl bei Trump. Und da kann es sein, dass das durchaus eine Rolle spielt, denn die Themen heute sind ganz klar. Nachdem die New York Times gestern rausgekommen ist mit ihrer großen Enthüllungsgeschichte über Trumps Steuern, der Mann, der in 18 Jahren, 11 Jahre lang keine Einkommensteuern gezahlt hat, das wird eine riesengroße Geschichte sein. Natürlich wird es auch gehen um den Sitz am Supreme Court, wo Donald Trump die konservative Richterin Amy Coney Barrett ernennen möchte. Es wird natürlich unbedingt gehen um Corona und die Folgen, über 200.000 tote Amerikaner und Millionen, die ohne Job sind, ohne Aussicht auf einen Job infolge der Corona-Pandemie. Donald Trump hat diese Krise nicht gut gehandelt. Das ist die Sicht von vielen Menschen und das werden die Themen sein.
Soweit unsere Korrespondentin Doris Simon. Danke für Ihre Einschätzung, Frau Simon.
Gerne.
Im Podcast der Weltzeit morgen schauen wir uns Weltverbesserinnen an. Menschen, die mit ihrer Arbeit ein Vorbild sind bei der Gestaltung einer besseren Welt. Anlass dafür ist die Verleihung der alternativen Nobelpreise am 1. Oktober. Ich bin Margarete Bohlen. Machen Sie es gut.